Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zur Zettelwirtschaft, Tresen, Talk und Buchhaltung. Heute haben wir einen besonderen Gast, Guido Beck von Beck Design. In dieser Folge tauchen wir ein in die Welt des Unternehmertums und beleuchten, wie entscheidend buchhalterische Zahlen für unternehmerische Entscheidungen sind. Guido wird mit uns darüber sprechen, wie er die finanziellen Kennzahlen in seinem Unternehmen interpretiert und welche Rolle sie bei seinen strategischen Überlegungen spielen. Wir erfahren, wie wichtig es ist, die Balance zwischen Kreativität und den harten Fakten der Buchhaltung zu finden. Seid gespannt auf spannende Einblicke und wertvolle Tipps, die kreativen Unternehmen helfen, das Beste aus ihren Zahlen herauszuholen.
Herzlich willkommen zur Zettelwirtschaft. Tresen, Talk, Buchhaltung mit Conny Stober.
Herzlich willkommen, Guido Beck von Beck Design.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Wer bist du? Was machst du?
Ich bin Designer. Das habe ich mal studiert und ich bin Unternehmer und mache das jetzt seit 35 Jahren.
Und wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist ja einer meiner größten Kritiker im Bereich Marketing, möchte ich mal so behaupten. Was machst du mit Beck Design?
Wir entwickeln Marken, wir fördern Marken, wir machen Kampagnen. Und das, was wir machen, realisieren wir auch auf einer sehr breiten Werkbank, also von Foto, Film, über Musik bis hin zu Programmierern und das so in fast allen medialen Oberflächen, also Screens, Papier, ja, Live-Events, wenn es sein muss und so.
Du bist ja schon relativ lange Unternehmer. Wir haben uns schon mal über deine Startzeit unterhalten. Magst du unseren Hörern mal erzählen, wie es zu Beck Design kam?
Ich habe vorm Studium schon fest in Agenturen gearbeitet. Und habe dann, als ich ins Studium gekommen bin, in der FH Dortmund, auch sehr viel Praxis gehabt. Und als wir dann aus diesem Studium raus waren, da haben sich die meisten eigentlich in Richtung Hamburg oder Frankfurt begeben. Und ich habe gesagt, naja, so ein bisschen Agenturerfahrung hast du ja jetzt schon. Und wenn es sich vermeiden lässt, gehst du da nicht wieder hin. Und da ich relativ bescheiden sein kann, habe ich dann mit relativ wenig Geld und gut gemeinten Elternschaft sozusagen das Ganze gegründet.
Spannend, sehr, sehr spannend. Das heißt, du musstest direkt am Anfang in die unternehmerischen Entscheidungen eintreten. Du warst relativ schnell Unternehmer. Kanntest du dich aus mit buchhalterischen Zahlen?
Nein, eigentlich wirklich nicht. Man muss wirklich sagen, das Studium war super. Die Erfahrung in der Agentur hatte nur mit Kreation zu tun, also überhaupt nicht mit Zahlen. Ich komme auch nicht aus so einer Unternehmerfamilie. Mein Opa, der war Unternehmer, aber so ein kleiner, so ein Handwerker. Aber ich habe einfach ja auch nicht gleich mit mehreren Leuten angefangen. Es war so ein typischer Solo-Selbstständiger. Und da gilt ja erstmal die Eigenausbeutung. Und dann wird man schlauer mit der Zeit. Hatte ein paar ganz gute Wegbegleiter, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatten. Und die habe ich dann ja ausgefragt, die haben auch bereitwillig immer mal wieder so Business Angel mäßig irgendwie mit Rat und Tat beiseite gestanden.
Die Einstiegsfrage.
Wie ist das denn heute? Wie beeinflussen die buchhalterischen Zahlen denn heute deine Entscheidung?
Naja, jetzt sind wir mittlerweile irgendwie immer so zwischen 25 und 30 Leute und dann ist irgendwie so ein Überblick natürlich super wichtig. Erstmal beeinflusst grundsätzlich so eine gewisse Beruhigung im Finanziellen, irgendwie auch die Kreation. Das heißt also, man kann sich noch stark darauf konzentrieren, die guten Lösungen für die Kunden rauszufiltern und zu kreieren. Man kann auch besser führen, wenn der Druck finanziell nicht hoch ist. Und das kriegen, glaube ich, so ziemlich alle mit in der Agentur, wenn ich da ein bisschen angespannt bin, muss ich ehrlicherweise sagen. Und das ist auch das Einzige, was mich mittlerweile aus der Ruhe bringt. Das sind einfach schlechte Zahlen.
Das heißt im Endeffekt, dass du der Meinung bist, ein gutes Verständnis der Buchhaltung fördert die Kreativität im Unternehmen?
Ja, sie lässt einfach dann Platz. Fördern würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil wir von einer gewissen Unruhe getrieben, glaube ich, so Kreative. Also so ein Grundrauschen ist schon immer so relativ heftig und wenn dann aber noch was dazukommt, was irgendwie man auch schwer beeinflussen kann oder wo man auch den Eindruck hat, die Effekte, die daraus resultieren, sind viel langfristiger, als man das eigentlich möchte, dann wird es auch ein bisschen unruhig. Und wenn aber man auf dieser buchhalterischen und finanziellen Geschichte sehr gesettelt ist und einigermaßen guten Forecast hat, ist das gut für die Kreativität.
Gab es denn mal Entscheidungen, die du aufgrund der Zahlen getroffen hast, die den Kurs irgendwie grundlegend verändert haben?
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist eher seltener. Das heißt also, wir haben ja in diesen 35 Jahren einen relativ guten Weg gemacht, muss man sagen, von dieser Einzelkämpferschaft hin zu so einem Laden mit bis zu 30 Leuten. Aber umso schwieriger ist das natürlich, wenn man irgendwie Bayern München ist, wobei ich mich mit denen nicht vergleichen will. Aber dann ist eine Meisterschaft, die verloren worden ist, also bei uns wäre das jetzt so ein Jahr, wo man merkt, das ist ein Knick nach unten, ist schon nicht ganz so lustig. Weil man ja auch immer eigentlich, ich bin immer jemand, der nach vorne guckt und der auch mit positiven Zahlen guckt. Das heißt also, ich stelle auch Leute ein in der Erwartung von mehr Möglichkeiten, mehr Service für den Kunden und so weiter. Und wenn dann ein Knick kommt, dann hat man grundsätzlich immer zu viele Leute. Da können die Leute ja nichts für. Da habe ich mich ja verzockt, sage ich mal. Oder man hat dann an der Stelle eine gewisse Art von Erwartungshaltung in den Markt gehabt. Die hat es halt nicht gegeben. Ne? Und da muss man halt handeln. Da muss man gucken, entweder in Richtung Akquise oder in Richtung auch, manche Personalentscheidungen muss man dann auch wieder zurücknehmen.
Jetzt hast du so schön gesagt, du guckst gern in die Zukunft. Ich würde gerne mal in die Vergangenheit gucken. Ich weiß nämlich, dass du vor einiger Zeit eine Auszeit genommen hast. Ist ja als Unternehmer eine ziemlich spannende Entscheidung. Wie hast du das vorbereitet? Wie muss ich mir das vorstellen? Du wirst ja nicht gesagt haben, morgen bin ich weg und dann sieht man zu, sondern da sind ja Entscheidungen getroffen worden, die hätten auch dein Unternehmen in Schieflage bringen können.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist so zwischen dem 20. und 25. Jahr irgendwann mal so, hat sich das so manifestiert bei mir, dass ich gesagt habe, einmal willst du mal die andere Seite des Lebens, also diese lose, die nicht eingespannte Seite sehen. Ja, relativ lange dauert, bis ich das dann in die Tat umgesetzt habe. Aber für mich war immer klar, eines Tages willst du auch mal sagen, irgendwie, wie man das ja auch als Angestellter kann, man könnte raus. Ja. Man könnte einfach sagen, zwischen zwei Jobs lasse ich jetzt einfach 2-3 Monate Zeit, habe ein bisschen angespart oder was auch immer. Oder auch so sabbatical-mäßig kann man ja in manchen Unternehmen dann auch Auszeit nehmen. Und dieses Privileg wollte ich mir einfach auch mal gönnen. Dann kam mir Corona dazwischen, weil es war eigentlich schon geplant nach den Feierlichkeiten zum 30-Jährigen. Und das war genau 2020. Und dann ging das halt eine Zeit lang nicht. Und dann habe ich die erste Möglichkeit genommen, das zu machen. Und da war dann innerhalb von Corona, konnte ich das relativ ruhig vorbereiten. Also wer sozusagen dann auch Substitute ist, wer einspringt, was man alles erledigen muss, dass das gut klappt. Da war die Länge noch nicht so ganz klar. Der Wunsch war eigentlich so ein bisschen länger als das, was es dann nachher geworden ist. Aber ich muss sagen, irgendwie die 4 Monate waren also auch vollkommen ausreichend.
Okay. Was war die größte Herausforderung, wieder ins Unternehmen zurückzukommen?
Erstmal ist das ja gut gelaufen, das muss man ja sagen. Alle, die in der Zeit bei uns gearbeitet haben und auch Zeynep mit ihrer sozusagen Geschäftsführungstätigkeit an meiner Stadt, die haben das gut hingekriegt. Und die Geschäfte sind sehr gut weitergelaufen, haben sich sogar gut entwickelt. Dann war eigentlich die Idee, dass ich irgendwie auch als in einer anderen Funktion wiederkomme. Und das ließ sich dann jetzt nicht so ganz realisieren. Ich wollte das Ganze eigentlich internationalisieren und hatte dafür einen ganz, ganz kleinen Plan gemacht, der aber durchaus funktionabel ist. Aber dann sind so ein paar Sachen innerhalb der Agentur passiert, so Umbesetzungen und Veränderungen, die eine große Aufmerksamkeit und, glaube ich, auch eine große Erfahrung brauchten. Deswegen sind wir im Moment sozusagen irgendwie so ein Zweiergespann, die Geschäftsführung so sich zwar aufgeteilt haben, aber wir sind da, glaube ich, ganz froh, dass wir uns gegenseitig da jetzt haben. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das andere nochmal was wird oder ob ich das dann auch wieder vergesse.
Das heißt, ihr plant auch langfristig und ihr guckt auch, wie euer Geschäftserfolg langfristig gesichert ist.
Ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff sicher oder Sicherheit im unternehmerischen Bereich. Gerade in der Dienstleistungsbranche, vielleicht auch gerade im Kreativbereich. Das ist so beeinflusst von so vielen Sachen. Nehmen wir jetzt einfach mal den Bereich KI. Da haben wir ja jetzt irgendwie gerade erstmal mit angefangen. Und wir benutzen das. Wir versuchen an allen möglichen Stellen da auch mitzuhalten. Und da wird ja jeden Monat irgendwie auch das nächste Update durchs Dorf getrieben. Aber was ich wichtig finde, so vom, jetzt ein ganz blödes Wort, Mindset, ist eigentlich, dass man dieses Gründen als Unternehmer eigentlich nie aufgibt. Man ist eigentlich in diesem Loop drin, also von Neudenken, Konsolidieren und so weiter. Das heißt, du überprüfst eigentlich immer so ein bisschen zurück, irgendwie war das jetzt eine gute Entscheidung, sind wir auf einem guten Weg, und dann sagst du, was könnte ein guter neuer Weg sein, um das Unternehmen voranzutreiben. Dadurch ist das Tonstudio entstanden, dadurch ist das Filmstudio entstanden, die Einbettung von eigenen Programmierern ist entstanden. Und also diese lange Werkbank hat damit zu tun, dass ich immer wieder so gesagt habe, das wäre jetzt eigentlich noch ein gutes Add-on zu dem Kerngeschäft, weil es uns autarker macht, weil es uns schneller macht, weil es uns in irgendeiner Weise gut zu Gesicht steht und auch nochmal vielleicht von dem einen oder anderen Marktbegleiter abgrenzt, die dann mit Freien arbeiten, die dann eventuell manchmal nicht so schnell reagieren können, die es natürlich auch auf verschiedene Schultern auslagern können. Das hat auch Vorteile, keine Frage. So ist eigentlich so mein Blick immer. Und ich sehe den geschäftlichen Weg eigentlich mal so, dass man eine Phase hat, wo es ansteigt, wo mehr kommt. Und dann ist ganz normal, dass eigentlich eine relativ klare Linie kommt, die erstmal so auf einer Höhe bleibt. Und dann nimmt man wieder Schwung und hat wieder Luft.
Aber immer die Zahlen im Blick.
Immer, wenn es geht, die Zahlen im Blick, klar.
Ja.
Wir sind auch irgendwie in Richtung Mitarbeiter komplett transparent. Wir machen einmal im Jahr so ein Recap, wie das Jahr gelaufen ist. Wir lassen relativ tief in die Zahlen reingucken, weil wir das wichtig finden, dass das irgendwie keine Blackbox ist.
Total spannendes Thema. Glaubst du, dass das Mitarbeitern Angst macht oder dass es sie eher fördert, dass sie die Zahlen sehen? Weil ich könnte mir vorstellen, nicht jeder kann mit Zahlen in dem Sinne umgehen, dass er sagt, ich weiß damit, was anzufangen.
Also wir machen das jetzt schon relativ lang. Also ich glaube 2015, 16 oder so war das erste Mal, dass wir das so gemacht haben. Und wir hatten auch zu dem Zeitpunkt mehr Zahlen, weil wir erst 2012 auch mit auf eine Agentursoftware gesetzt haben. Diese Agentursoftware, die gibt einem ja die Möglichkeit, irgendwie auch wirklich ein bisschen tiefer reinzugucken. Ja. Was läuft gut, was läuft nicht gut. Anhand der Agentursoftware habe ich auch viel gelernt. Und im Nachhinein, das ist ein Punkt, den ich wirklich irgendwie jedem nur sagen kann. Selbst wenn ihr nur 5 Leute seid, holt euch diese scheiß Agentursoftware. Ist auch eigentlich egal, welche. Gibt es gute und bessere. Und es gibt welche, die kosten viel, kosten welche nicht so viel. Aber macht das, weil wir haben damit eigentlich viel zu spät angefangen. Wir waren schon 14 Leute, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und da haben wir gemerkt, wir kommen in Teufelsküche, wenn wir das jetzt nicht machen. Und nachher habe ich gemerkt, wenn ich es wie früher gewusst hätte, hätte ich einige Sachen als Fehler nicht gemacht. Und wir mussten dann 14 Leute anlernen auf das ganze System. Und uns selber ja, oder mich selber ja auch. Ja, das ist dann wesentlich schwieriger als mit 5, 6 Leuten.
Jetzt gucke ich ja immer bewundernd zu Unternehmen, die oder Unternehmern und Unternehmerinnen, die schon lange, lange am Markt sind. Jetzt hast du gerade gesagt, ich habe einen Fehler gemacht. Gab es denn Fehler, die du im Laufe deines Unternehmerdaseins gemacht hast, wo du sagst, ach, den hätte ich vermeiden können?
Ach so, richtig, richtig dicke, fette Fehler weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe immer relativ viel investiert. Also mich interessieren so Immobilien nicht und solche privaten Absicherungen und all das ist eigentlich, ich bin da eher von einer gewissen fatalistischen Ansicht irgendwie geprägt. Und ich lasse Dinge laufen, wenn es um meine eigene persönliche Zukunft geht. Aber ansonsten, ich habe an gewissen Stellen immer, wenn mal was schiefgegangen ist, gut korrigieren können.
Das heißt, man kann jeden Fehler korrigieren?
Ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob jeden Fehler, aber ich finde halt eine gewisse Grundaufmerksamkeit wichtig, ne? Also wenn du dann ab einem gewissen Punkt irgendwie nur noch golfen gehst und damit das nicht mehr verfügbar bist im Laden, darfst du dich dann irgendwann vielleicht nicht wundern, wenn du es nicht gut delegiert hast, dass das auch zu komischen Effekten führt.
Spannend. Du begleitest mich ja jetzt auch schon eine ganze Weile, siehst ja auch, wie unser Unternehmen wächst. Wenn du mir ähnlichen Unternehmern oder in dem Stadion ähnlichen Unternehmern einen Tipp geben dürftest, was würdest du uns sagen?
Also diese Start-up-Beratung für die Wirtschaftsförderung mache ich ja auch schon so ein paar Jahre. Das habe ich jetzt ein bisschen abgegeben und mache das nicht mehr so viel. Aber da sind natürlich eine ganze Menge Leute auch bei gewesen, denen man Tipps gegeben hat. Skalierung ist immer das größte Problem, glaube ich. Also dieses Zutrauen zu haben innerhalb des Businessmodells zu sagen, jetzt bin ich hier, wir sind zu zweit, zu dritt oder sowas und wie kommen wir auf die nächste Ebene? Also nächste Ebene ist dann 5, die nächste Ebene dann ist 10 und so. Ich finde, was bei den meisten Startups oder auch die es geschafft haben, sag ich mal, in der Außendarstellung zu kurz kommt, ist oft, wie viel Arbeit die sich gemacht haben. Und natürlich hat das auch mit Glück zu tun, aber ich glaube, eine ganz große Portion wirklich riesengroßen Engagements ist wichtig. Und das lässt sich nicht alles auf Netzwerktreffen kompensieren, was man nicht arbeitet. Und manchmal habe ich das Gefühl so gehabt, irgendwie bei dieser ganzen Netzwerkgeschichte, die man so als Startup macht, kommt manchmal zu kurz, dass man vielleicht eher 12 Stunden wirklich schackern sollte für 3 Jahre mit den Leuten, mit denen man das gerade macht und dann anfängt zu gucken, was dabei rauskommt. Ich weiß halt am Anfang, dass ich unfassbar viel gearbeitet habe. Da ist auch viel privat bei Flöten gegangen, aber das bleibt irgendwie auch nicht aus, wenn man so im Startup.
Ich netzwerke und arbeite viele Stunden.
Ich weiß auch, dass du total fleißig bist. Das kriege ich ja auch alles mit 1:1. Aber du weißt auch, dass ich hatte ja auch schon so gesagt, oh, ist das nicht alles ein bisschen viel? Aber dein Businessmodell ist auch ganz anders. Und das kann man mit dem, was wir da machen, auch überhaupt nicht vergleichen. Ich meine, du bist ja gerade bei den Netzwerk eben auch, du triffst ja auch einen Painpoint bei ganz vielen Leuten, aber Werbung und das, was so da so als an Kommunikation läuft, das ist ja jetzt kein Ad-Hoc-Painpoint bei den meisten. Meistens ist es so, dass das so eine Sache ist, diese ist so nicht so auf der ersten Ebene, sondern wenn jemand ausfällt, wenn jemand buchhaltungsmäßig, wenn da irgendwas gerade nicht läuft und dann jemand sich den Feuerwehrhelm aufsetzt, so wie du, dann ist das natürlich etwas, was man sofort brauchen kann.
Eure Sachen würden dann auch im Zweifelsfall hinten überfallen bei den Unternehmen, obwohl es wichtig ist, Marketing?
Also sag mal, das ist wirklich so eine Sache, die merkt man jetzt, sag ich mal, jetzt in solchen Zeiten immer als erstes, dass das an Werbung wird bei Unternehmen gespart, in der Stadt wird an Kultur gespart oder an Jugendhilfeeinrichtungen oder was auch immer. Das ist eigentlich nicht richtig, aber es ist so ein Reflex, glaube ich, bei Unternehmen. Und da muss man mit einer guten Einstellung und Beratung an die Firmen drangehen.
Wäre meine nächste Frage gewesen, ist es nicht in solchen Zeiten umso wichtiger, auf Marketing zu setzen? Und
ja, aber es braucht natürlich an der Stelle dann auch einen Partner, auf den man sich dann... Also wir sind ja auch bei dem Kunden immer interessiert, herauszufinden, was ist denn jetzt wirklich das Problem? Also warum läuft es nicht? Ist es das Produktportfolio? Sind es Mitarbeiter? Ist ein Motivationsproblem? Ist es, weil man im Markt nicht stattgefunden hat? Man hat vielleicht in guten Zeiten viel zu wenig gemacht und das fällt einem jetzt auf die Füße. Deswegen sind wir sagen bei jedem Kunden, werfen Sie uns mit Zahlen zu. Werfen Sie uns aus den letzten 5 Jahren alles auf den Tisch. Machen Sie sich auch nackig. Wir erzählen nichts weiter. Wir brauchen das, weil wir wollen ja auch hinterher wissen, wie die Zahlen geworden sind. Also wenn wir, es ist ja kein Selbstzweck, nur hübsch auszusehen, wenn man so werbe, ist auch ein Effekt. Aber man will ja auch was bewirken als Agentur für Kommunikation und Arbeitgebermarke und dass da die Zahlen für Bewerbung höher gehen, dass man mehr Absatz macht, dass man Sachen forciert und andere Sachen wieder wegmacht. Also gerade so, was Firmen an Produktportfolios und auf dem Rücken durch die Welt tragen, was zu, weiß ich nicht, nur noch zu 10% gekauft wird, aber 80% der Last sind, das ist unfassbar, teilweise im deutschen
Bestand. Das heißt, ihr setzt euch bei den Kunden auch Ziele, was die Zahlen und Fakten angeht? Oder mit dem Kunden zusammen? Oder?
Ja, wenn es geht. Ne? Wenn er wirklich irgendwie verstanden hat, dass was wir dann auch wirklich bewirken wollen. Also natürlich gibt es immer mal welche, die dann auch trotzdem mauern oder so. Macht, kann man ja jetzt auch nichts machen. Wir sind ja, ich sage ja auch gerne, wir sind eher keine Werbeagentur, sondern eine designorientierte Unternehmensberatung, was mir eigentlich viel besser passt. Also die Leute wirklich in ihrem Unternehmertum zu beraten und die auch nach vorne zu bringen und dabei auch noch das Ganze eben gut aussehen zu machen und leicht verdaulich. Wir wollen den Kunden verstehen und wollen das, was wir glauben, was ihn ausmacht, sozusagen auf die Außenhaut auftragen. Ja. Und dann mit dem Effekt, also mit dem Wunsch und dem Ziel, dass das viel besser funktioniert dann auch.
Musstet ihr denn so ein Projekt schon mal ablehnen, weil der Kunde eine andere Vorstellung hatte von, was möchte ich dafür auf den Tisch legen? Also das wird ja auch ein finanzieller Aspekt sein. Musstet ihr schon mal ein Projekt, wo ihr sagt, das war richtig, richtig mega, hätten wir gerne gemacht, aber konnten wir nicht, weil das Budget nicht reicht?
Preise und Honorare sind ja immer ein Thema. Bleibt es auch wahrscheinlich immer. Aber manchmal merkt man, dass man nicht zusammenpasst, weil man ab einer gewissen Stelle auch merkt, dass die Kundenseite nicht das nicht gutieren will. Ja. Also es gibt Kunden, die sind bei aller Geschäftstätigkeit und bei aller Businessdenken trotzdem auch erfüllt von einer wirklich straighten Dankbarkeit, von einem guten Miteinander. Und es gibt Leute, die in den Agenturen oft so einen Sparringspartner sehen. Daraus kann meines Erachtens, wenn es mal kurz ist, können auch gute Ideen entstehen. Aber was ich viel besser finde, ist, wie eine interne Einheit eigentlich in diesem Unternehmen arbeitet und aus dieser Verbundenheit heraus geile Ideen erzeugt. Da kann man, wenn man eine dumme Idee auf den Tisch gelegt werden, da wird sozusagen nicht gleich gesagt, was so ein Quatsch oder so, sondern es wird in einer gewissen Offenheit auch miteinander geredet. Das ist wirklich wichtig.
Ja, also wie gesagt, wir kennen uns ja schon ein bisschen und ich muss gestehen, du forderst mich ein bisschen heraus, weil wir natürlich beim Kaffee auch ganz anders sprechen. Heute hier in unserer Zettelwirtschaft bin ich noch ein bisschen aufgeregt, weil ich immer wieder denke, Mensch, vielleicht stellst du die falschen Fragen an der falschen Stelle. Aber ich glaube, das würdest du mir an der Stelle auch sagen. Habt ihr denn langfristige Pläne fürs Unternehmen, die einfach aufgrund deiner Erfahrungen basieren, auch aufgrund deines Neuseeland-Aufenthaltes? Oder hast du irgendwas mitgenommen, was deinen Unternehmergeist ein bisschen beeinflusst hat?
Also ich glaube, dass die, vielleicht muss man da ganz kurz ausholen, damit man es auch weiß. Ich bin ja wirklich draußen gewesen. Das heißt, ich habe kein Geschäftshandy dabei gehabt. Die private Nummer, die neue Nummer, kannten nur eine Handvoll Leute. Es gab nur einen Umweg, um mich überhaupt zu erreichen. Und es ist auch nicht versucht worden, das muss man auch sagen. Also großes Lob an die Mannschaft. Ich habe keine E-Mails gecheckt, kein Facebook, kein Insta gemacht. Und ich hatte keine Kamera dabei, sondern nur dieses neue Handy. Und weil ich einfach wirklich raus wollte aus dem beruflichen Kontext. Was ich dabei festgestellt habe, ist, dass dieses andere Leben, was sozusagen da sozusagen wieder auf mich zurückkam, also so ein Gefühl fast wie mit 18 zu haben oder kurz nach dem Abi, das hat dazu geführt, dass ich mir im Geschäftsleben auch mich mehr rausnehme und ganz bewusst Grenzen setze und nicht mehr so ganz so verrückt bin. Also mit dem. Die Agentur muss das in gewisser Weise, kann das auch kompensieren und ist ein Lernprozess, den muss man einfach mal gemacht haben.
So, Deckel machen. Zahlen, Daten, Fakten.
Möchtest du noch mal ein paar abschließende Worte in Bezug auf Unternehmertum, Buchhaltung an unsere Hörer?
Ich muss ja dann an der Stelle mal einfach sagen, am Anfang hat das ja alles meine Mutter gemacht, diese ganze Buchhaltung. Und die ist Buchhalterin gewesen und hat das richtig gelernt. Und die hat mir natürlich eine ganze Menge abgenommen als schusseliger Zettelsammler. Ich habe versucht, an der Stelle möglichst früh, als das nicht mehr möglich war, weil das Geschäft auch zu groß wurde für sie, da wirklich weitestgehend auf professionelle Hilfe immer zu setzen. Das finde ich wichtig. Wir haben mit der Digitalisierung, wie du das gerade sagst, irgendwie ja auch erst vor 2 Jahren richtig angefangen. Das heißt also, dass das papierlose Büro so fast jetzt auch geschafft ist. Das fand ich ein bisschen zu spät. Hätte ich lieber früher gehabt, aber das hat ja auch immer mit handelnden Personen zu tun. Aber ich bin jetzt sehr froh, dass das jetzt so läuft und finde das wichtig, dass diese Zettelwirtschaft aufhört. Und ich gewöhne mich auch dran.
Ja, das ist Digitalisierung. Ja, man geht manchmal davon aus, wenn man jemanden kennt, dass man diese Fragen gar nicht stellen muss. Aber wie du schon sagst, vor 2 Jahren habt ihr umgestellt. Und vor, was hast du vorhin gesagt, 5, 6 Jahren? Nee, länger schon, Agentursoftware.
10.
Vor 10 Jahren die Agentursoftware. Das heißt, ihr seid jetzt im Einklang zwischen Agentursoftware, Kommunikation mit dem Steuerberater.
Genau.
Und könnt alles digital abbilden. Das heißt, du machst dein Programm auf, kennst deine Zahlen und hast alles relativ aktuell.
Ja. Ich finde an der Stelle, da muss man auch einen eigenen Zugang zu finden, wie stark man sozusagen in dieses Controlling reingeht. Ich glaube, das ist ein bisschen typabhängig. Ich bin da nicht so ein Control-Freak, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe gern so die groben Zahlen so im Blick. Ja. Aber dass ich jetzt irgendwie da bis in den untersten Keller gehe, dann hätte ich auch das Falsche studiert, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe halt irgendwie Kommunikation und Design studiert und nicht, wo man BWLer hätte werden können.
Ja, das ist immer ein Punkt, ne, dass man sich Rücklagen bilden sollte, gerade so in den Anfangsjahren. Hilft auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Guido, vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
Ich muss noch mal sagen, ich bin nicht der größte Kritiker. Das stimmt.
Ich finde das total charmant. Du sagst es ganz charmant. Du kritisierst. Kritik ist ja auch nicht das richtige Wort. Du gibst Feedback.
Ja, relativ fix, wenn es sein muss. Das stimmt. Aber
daran sieht man, dass wir unterschiedliche Blickwinkel haben.
Ja, das hat aber auch damit zu tun, das ist ja so ein bisschen auch mein Baby mit geworden, weil ich ja mit an dieser Stoban-Idee dran war. Und das irgendwie, das ist ja immer noch mal was anderes. Und dann reagiert irgendwie sozusagen der Design-Seismograf ein bisschen schneller und ein bisschen aktiver. Das ist, wie gesagt, alles nur zum Guten.
Kritik ist auch überhaupt nicht negativ gemeint. Danke, Guido, für deine Zeit.
Sehr gerne. Danke dir auch.